Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe von Kerstin Bachtler zu Stefan Hornbachs erstem Roman Den Hund überleben, erschienen im Hansa Verlag. Das Debüt des jungen Autors, der aus Speyer stammt, war schon ein Erfolg, als er noch gar nicht veröffentlicht war. Noch vor seinem Erscheinen bekam er nämlich den mit 15.000 Euro dotierten Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung. Und der renommierte Hörbuchverlag hat das Buch auch gleich als Hörbuch produziert. Stefan Hornbach erzählt in seinem Roman die Geschichte eines jungen Mannes, der mit Mitte 20 erfährt, dass er Krebs hat. Der Autor weiß, wie es einem geht, wenn man eine derartige Diagnose bekommt, denn er hat es selbst erlebt. In seinem Buch verarbeitet Stefan Hornbach einige seiner Erfahrungen und vor allem die Spuren, die die tödliche Krankheit in seinem Gefühlsleben hinterlassen hat.
Das Perfide an so einer Erkrankung ist, dass eine gewisse Verunsicherung bleibt. Und was ich versuche zu erzählen, am Beispiel von der Figur Sebastian, ist der Versuch, trotzdem die Kontrolle zu behalten, beziehungsweise diese Kontrolle zu behaupten. Vielleicht ist es nur eine Behauptung, dass man diese Kontrolle überhaupt haben kann. Aber am Ende des Buchs trifft er eine Entscheidung, die ich ganz wichtig finde.
Stefan Hornbach hat einen Roman geschrieben, keine Autobiografie. Das ist dem jungen Autor ganz wichtig. Sein Protagonist Sebastian bekommt zwar auch mit Mitte 20 eine Krebsdiagnose, genau wie Stefan Hornbach, doch Sebastians Geschichte ist fiktiv.
Da war es mir ganz wichtig, dass ich darin dann frei bin, erfinden zu dürfen. Also nicht mich an irgendwas halten zu müssen, sondern ganz klar die volle Freiheit in dieser Geschichte zu haben und bestimmen zu dürfen, was passiert. Also was auch meinem Protagonisten Sebastian passiert, in seinem Zustand, in dem er sich befindet.
Und Sebastian passiert einiges, was sein Leben ähnlich aufwühlt wie seine Diagnose. Er verliebt sich in einen jungen Mann, erlebt Leidenschaft, große Gefühle und großen Schmerz, als die Beziehung zerbricht. Gleichzeitig fühlt er sich gehalten und getröstet von seiner Familie und seinen engsten Freundinnen, die es ebenfalls viel Kraft kostet, Sebastians Schicksal mitzutragen.
Was Sebastian passiert, ist, dass alles sofort zurücktritt und eigentlich unwichtig wird. Und dann erst in dem sich Gewöhnen an die Situation, die über ihn hereingebrochen ist, sieht er ja ganz genau, was eben wichtig ist. Die Unterstützung durch die Familie, durch eine alte Freundin. Das ist ja letztendlich, worum es dann im Buch vor allem auch geht. Eben nicht nur um Krankheit, sondern auch um Familie und um Freundschaft und um diese Zeit des Erwachsenwerdens, die eben so jäh unterbrochen wird.
Den Hund überleben. Schon der Titel des Romans lässt erahnen, dass der Autor auch mit Humor an das todernste Thema herangeht. Sebastians trockener Witz und die oft lakonische Haltung, mit der er zum Beispiel die Erfahrungen bei der Chemotherapie, den Verlust seiner Haare und die zunehmende körperliche Schwäche kommentiert, nehmen der Krebskrankheit nichts von ihrer Schwere, doch sie verblüffen beim Lesen. Sie helfen nicht nur der Leserschaft, sich dieser existenziellen Thematik auszusetzen, sondern auch dem Autor. Diese Erfahrung hat Stefan Hornbach schon früher gemacht, als er das Theaterstück Über meine Leiche schrieb.
Auch in dem Theaterstück damals bin ich so sehr schwarzhumorig an das Thema rangegangen. Da habe ich versucht, so respektlos wie möglich über Sterben und Krankheit und speziell Krebs zu schreiben. Und das war für mich eine gute Erfahrung, um mich jetzt nochmal ernsthaft auch damit selbst auseinanderzusetzen.
Stefan Hornbach war damals schon aufgefallen, wie oft im allgemeinen Sprachgebrauch militärische Begriffe im Kontext von Krankheit auftauchen. Da wird gegen die Krankheit der Kampf aufgenommen. Sie wird besiegt oder der Erkrankte unterliegt ihr. Diese aggressive Sprache hat Stefan Hornbach in seinem Roman bewusst vermieden.
Ich glaube, Sebastian denkt nicht, dass er sterben muss, aber er merkt, dass er jetzt stillhalten muss. Er hat auch vielleicht gar keine Energie, irgendwie einen Kampf aufzunehmen oder gar keine Lust. Und das war tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, so eine Geschichte über so eine Krankheit wie Krebs ohne diesen Kampf zu erzählen.
Das ist ihm gelungen. Stefan Hornbach hat einen Roman geschrieben, in dem man als Leser mit Spannung verfolgt, wie sich Sebastians Leben entwickelt, auch durch seine Begegnungen mit Menschen und eben mit der Krankheit. Die Geschichte liest sich durchgängig überraschend leicht und locker. Dennoch weiß Stefan Hornbach, dass allein das Thema Krankheit bei vielen potenziellen Lesern Ängste wecken kann.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen auch abgeschreckt sind. Also dass es auch kein Thema ist, mit dem man irgendwie gut Bücher verkauft. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, das irgendwie weiterzusagen, dass es eben nicht nur schlimm und traurig ist oder so, sondern dass auch viele schöne Dinge in dem Buch passieren und es auch einen gewissen Humor hat.
Das Buch ist in der Tat unterhaltsam. Und zwar nicht nur, weil Protagonist Sebastian mit seinen lockeren Sprüchen so sympathisch wirkt, sondern weil Stefan Hornbach das Handwerk versteht, einen Roman in flüssiger und ausgefeilter Sprache zu Papier zu bringen. Er hat das Schreiben gründlich studiert, weil er nicht nur aus der eigenen Betroffenheit herausschreiben wollte. Sein Ziel war es, ein guter Schriftsteller zu werden.
Aber dass das andere interessieren könnte, da hatte ich so große Zweifel, dass ich sogar dann das Studium in Leipzig nochmal angefangen habe, weil ich dachte, ich muss jetzt nochmal lernen, wie man eigentlich schreibt, weil ich mir selbst nicht genug vertraut habe. Und da wurde ich sehr bestärkt in dem, was ich eh auch schon gemacht habe. Und dann habe ich das relativ selbstbewusst zu Ende schreiben können, war dann aber natürlich total unsicher, wie das alles läuft und dass es jetzt im Hansa Verlag erscheint und dass es jetzt einen Preis gewonnen hat. Das ist schon der absolute Wahnsinn für mich.
Der Erfolg motiviert den jungen Autor, weiter an seiner Karriere als Schriftsteller zu arbeiten. Der Anfang ist vielversprechend. Sein erster Roman überzeugt vor allem durch den stimmigen Stil und die originelle Kombination von ernstem Inhalt und feinem Humor, der die genauen Gefühlsbeschreibungen umspielt und dabei gleichzeitig vertieft. Über seine Krebserkrankung möchte Stefan Hornbach in Zukunft nicht mehr schreiben. Doch die Erfahrung, die ihm dieser harte Einschnitt in seinem Leben gebracht hat, wird ihn und sein Schreiben sicherlich prägen.
Was mich schon fasziniert, ist eine Empfindlichkeit von Menschen und von Menschenleben und dass es zu irgendeinem Zeitpunkt auch eine Art Abschied geben muss oder dass man Dinge loslassen muss oder Menschen. Und ja, ich glaube, ich muss oder werde schreiben über Dinge, die nicht einfach zu begreifen sind vielleicht.
Der Hörbuchverlag hat Stefan Hornbachs Debütroman »Den Hund überleben« als Hörbuch veröffentlicht, gelesen von Pascal Oudüs. Wir hören den Anfang des Romans.
In einem Second-Hand-Shop im Marais probierte ich ein Jeanshemd nach dem anderen an. Die meisten waren mir zu groß. Sue fotografierte mich mit ihrem Handy. Vor dem einzigen Spiegel im Laden hatte sich ein Touristenpaar aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es die Hemden waren, die mir nicht gefielen, oder meine Posen auf den Fotos. »Lass uns gehen«, sagte ich. Doch Sue kletterte ins Schaufenster und zog einer Puppe das Jeanshemd aus. Es passte perfekt. Ich betrachtete mich im Spiegel, der endlich frei geworden war. »Na los«, sagte Sue, »nimm es mit.« Dann warf sie mir noch ein in gelb, rot und türkis gebartigtes T-Shirt über die Schulter, das ich hässlich fand, aber trotzdem kaufte. Das Jeanshemd behielt ich gleich an. Später, als wir in einem Park am Louvre lagen, holte Sue das Batik-Shirt aus meinem Jutebeutel und entdeckte unter dem Muster ein Herzsymbol. Auf der Rückseite prangte in roter Schrift »Jesus loves you«. Sie knüllte es zusammen und benutzte es als Kopfkissen. Ich riss mir ein Stück Baguette ab, schmierte geschmolzenen Camembert drauf und dachte laut darüber nach, ob die Redewendung »Leben wie Gott in Frankreich« von jemandem erfunden worden sein könnte, der an einem sonnigen Tag im April in einem Park am Louvre gelegen und Baguette mit Camembert in sich hineingestopft hatte. »Wow«, raunte Sue, »jetzt komme ich mir wieder vor wie eine Touristin.« »Bald bist du mich ja wieder los«, sagte ich. »Quatsch«, sagte sie schnell. »Bleib bitte einfach für immer, okay?« Sie versicherte mir mehrfach, ich könne ganz im Ernst, auf jeden Fall, ohne Probleme, solange ich wolle, bei ihr bleiben. Sie müsse mir schließlich auch noch alle Leute vorstellen, die sie in nicht einmal einem Semester so gut kennengelernt hatte, dass sie bereits von Freunden sprach. Von den beiden Jungs, die, wie Sue so beiläufig wie möglich erwähnte, in einer offenen Beziehung lebten, zeigte sie mir Fotos auf ihrem Handy, damit ich begriff, dass ich sie wirklich dringend kennenlernen musste. Sie sahen genau gleich aus, gleich schön und unterschieden sich nur durch den schmalen Oberlippenbart, den einer von beiden trug. Sie sahen glücklich aus. »Glaubst du, mir wird so ein Schnauzer stehen? Meinst du den Hund oder das im Gesicht?« »Beides.« »Bastian, ich finde, du kannst einfach alles tragen.« Sue warf mir das Batik-Shirt über den Kopf und legte ihren an meine Schulter. Die Sonne schien durch den Stoff vor meinem Gesicht, es leuchtete rot und türkis. Am späten Nachmittag machten wir Fotos mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Sue mit dem Handy, ich mit der alten Olympus-Kamera, die ich in meinem Reiserucksack wiedergefunden hatte. Auf dem Display von Sues Blackberry konnte man ihn leicht übersehen, den Turm zwischen unseren Köpfen. Ich ließ mir nicht anmerken, dass ich ihn gerne aus nächster Nähe bestaunt hätte. Auch Notre Dame sah ich nur aus einiger Entfernung. Am liebsten wäre ich gleich noch ins Disneyland gefahren, für ein Foto mit Goofy vorm Dornröschenschloss. Auf Leihrädern rasten wir in halsbrecherischem Tempo durch die halbe Stadt. Sue immer vorneweg, mitten durch den Feierabendverkehr. In riskanten Manövern wichen wir Autos aus. Sue fuhr über eine rote Ampel, ich bremste kurz ab, trat dann aber doch noch in die Pedale, als gäbe es das gelbe Trikot zu gewinnen. Im letzten Augenblick kam ein Taxi zum Stehen. Der Fahrer schrie mir durchs offene Fenster nach, hupte, doch ich war schon weitergefahren, mit vom Fahrtwind tränenden Augen und einem Kribbeln im ganzen Körper, als hätte ich genauso gut davonfliegen können. Oder eben draufgehen. Sonntags wachte ich gegen Mittag in Sues Bett auf, das sich aus einer 90er-Jahre-Schrankwand klappen ließ. Die Wohnung war winzig und die Wände so dünn, dass es sich anhörte, als blubberte der Kaffee in der Espressokanne nicht auf dem Herd, sondern neben mir auf dem Nachtschränkchen. Sue saß mit Brille am Küchentisch vor ihrem Laptop mit einem dicken Buch, Medizin, das sie aber sofort zuschlug, als ich in Jogginghose und Batik-Shirt die Küche betrat.
»Guten Morgen, Jesus Freak«, rief sie.
Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und nahm die Kanne vom Herd. Sue fing gleich von den beiden Jungs an, die ihr geschrieben hatten, dass sie am Nachmittag auf einen Hausboot-Rave gehen würden. Das Boot lag nur einen Sonntagsspaziergang zum nördlichen Ufer der Seine entfernt. Sie hatte sogar schon eine Tasche gepackt. Zum vielleicht ersten Mal trank ich meinen Kaffee schwarz, mit viel Zucker, so wie Sue, und nahm die Zahnbürste mit unter die Dusche. Als es an der Badezimmertür klopfte und Sue von draußen fragte, ob sie kurz reinkommen dürfe, blieb mir fast das Herz stehen.
»Klar«,
rief ich, trat mit einem Fuß aus der Dusche, entriegelte die Tür, sprang schnell wieder zurück, zog gleichzeitig den Vorhang zu und drehte mich zur Wand. Sofort stellte ich das Wasser wieder an. Es wurde abwechselnd extrem heiß oder so kalt, dass es schmerzte. So schnell ich konnte, brauste ich mich ab. Drehte das Wasser aus, um zu hören, ob Sue noch am Waschbecken stand.
»Alles klar?«, fragte sie in die Stille.
»Klar«, rief ich erneut, stellte das Wasser wieder an und ließ es über meine Füße laufen, bis Sue ihre Kontaktlinsen eingesetzt und das Badezimmer verlassen hatte. Noch in der Dusche trocknete ich mich ab und versuchte, das Handtuch so um meine Hüften zu binden, dass es hielt. Im Schlafzimmer durchwühlte ich meinen Rucksack nach einer Unterhose, aber da war keine mehr.
»Du kannst auch gern meine Sachen anziehen«, bot Sue an, die hinter mir stand, ich hatte sie nicht kommen hören.
»Ich weiß nicht, ob mir deine Unterwäsche passt«, sagte ich. Sue zog eine Schublade auf, holte eine karierte Boxershorts hervor, warf sie mir zu und blieb noch einen Augenblick im Türrahmen stehen.
»Ach so, sorry«, sagte sie und ging nach draußen.
Die Tür ließ sie offen. Es war der letzte Tag vor meiner Abreise. Auf der Straße blinzelte ich gegen die Helligkeit an. In der Sonne war es schon fast zu warm, doch sobald sich eine Wolke vor sie schob, wurde es auf der Stelle zu kühl. Wir waren schon eine Weile an der Seine entlang spaziert, in einiger Entfernung konnten wir das Hausboot ausmachen. Die Schlange, die sich bereits davor gebildet hatte, bemerkten wir erst, als wir an ihrem Ende angekommen waren. Wir beschlossen, uns gar nicht erst einzureihen, die Musik schallte ohnehin zu uns herüber. Sue setzte sich an die Kaimauer und ließ ihre Beine über dem Wasser baumeln. Es ging nur ein paar Meter hinunter, doch im ersten Moment konnte ich mich kaum dazu überwinden, mich zu ihr zu setzen. Sie tippte auf dem Handy herum, während ich vorsichtig in die Hocke ging, mich auf beiden Händen abstützte, nach vorn rutschte und schließlich langsam ein Bein nach dem anderen über die Mauer streckte. Sue schrieb den Boys, wie sie die beiden nannte, wobei ich zuerst Bos verstanden hatte, was aber auch gut passte. In der Schlange hatte sie die zwei nicht entdeckt und das Boot war voller junger, schöner, tanzender Boys und Bos, manche in Tanktops, andere mit freiem Oberkörper, als wäre der Sommer ausgebrochen. Aus ihrer Tasche holte Sue einen Plastikeimer voll Couscous-Salat, dann eine 1-Liter-Flasche, die sie, wie ich beim ersten Schluck bemerkte, mit sehr viel Gin und etwas Tonic gefüllt hatte. Es gab nur eine Gabel, weshalb wir in der folgenden halben Stunde wie einstudiert Eimer und Gabel gegen die Flasche tauschten, bis wir so satt waren, dass nur noch die Flasche zwischen uns kursierte. Eine gute Stunde später war sie komplett und der Eimer immerhin zur Hälfte geleert. Sue beobachtete einen großen, hageren Mann mit tätowierten Armen und blondierten Haaren, der allein gegenüber an der Reling stand und die zweite Zigarette in Folge rauchte.
»Schaut er dich an oder mich?«, fragte Sue.
»Hat er geschaut?«, fragte ich.
»Was meinst du? Wollen wir uns auch blondieren?«
»Oder wir lassen uns tätowieren«, schlug ich vor. »Vielleicht den Eiffelturm?«
»Oh ja«,
rief Sue.
»Oder ein Baguette?«
»Es ist Sonntag«, fiel mir ein. »Zum Glück«, dachte ich. Wahrscheinlich hätte ich alles mitgemacht. Sues Handy vibrierte auf der Steinplatte neben ihr.
Die Boys schrieben, dass sie gar nicht erst losgegangen seien, weil sie ganz unerwartet gestritten hätten und sich nun dringend wieder versöhnen müssten. »Wie auch immer«, sagte Sue und stand auf. »Ich muss pinkeln.« Leicht schwankend lief sie in Richtung Gebüsch. Ich krabbelte einige Meter vom Wasser weg, um mit ausreichend Sicherheitsabstand aufzustehen. »Lass uns an Land bleiben«, sagte Sue, als sie wiederkam. »Ich habe eh das Gefühl, ich bin auf einem Boot.« Wir hielten uns aneinander fest, was die Schlangenlinien nur noch verlängerte, in denen wir halb zum Spaß, halb unfreiwillig weiterzogen. Schon an der nächsten Straßenecke blieben wir stehen. Sue kramte in ihrer Tasche, sie war sich sicher, ihr Blackberry verloren zu haben, das sie erst seit ein paar Tagen hatte. Während sie aufgeregt suchte, wurde mir kotzübel. Nach kurzer Zeit fand Sue nicht nur das Handy, sondern auch eine Tüte mit halb zerquetschten Macarons, die sie mir vor die Nase hielt. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, als sie mir ungefragt ein türkisgrünes in den Mund schob. Pistazie. Sofort musste ich husten. Ein warmer, brennender Saft kam mir hoch, der nach Couscous schmeckte. Ich schluckte ihn runter. Von immer stärker werdenden Bauchkrämpfen heimgesucht, versuchte ich, möglichst normal weiterzugehen, und Sue fing an, mich beiläufig nach meinen Love Stories auszufragen, als hätte sie sich zuvor nur nicht getraut. Dabei wurde sie immer nachdrücklicher, fast angriffslustig. »Von allein würde ich ja nichts erzählen«, beschwerte sie sich, »und wir würden uns doch auch schon eine Weile kennen, immerhin einige Semester lang.« Erwartungsvoll grinste sie mich an. Ich dachte darüber nach, ob Sue mich attraktiv finden könnte. Ob es ein Missverständnis zwischen uns gab, von Anfang an, oder zumindest seit ich zu Besuch war und wir uns das Bett teilten. Was womöglich zwischen uns passiert wäre, hätte ich ihr in den letzten beiden Nächten nicht den Rücken zugedreht. Ich überlegte, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zu schlafen. »Naja«, fing ich an, »so richtige Liebesgeschichten kann man das eigentlich alles nicht nennen. Eher einzelne, sich manchmal wiederholende Begegnungen.« »Du meinst Sexdates«, sagte Sue. »Nein«, sagte ich. »Oder doch, vielleicht auch. Aber ich habe meine Prinzipien, also ich gehe jetzt nicht gleich mit jedem ins Bett. Ich muss erstmal Vertrauen aufbauen, ein Stück weit. Mein Magen oder mein Zwerchfell oder beide verkrampften. Je mehr ich redete, desto kurzatmiger wurde ich, desto heftiger schmerzten die Krämpfe. Sue schien es nicht aufzufallen, sie fragte fröhlich weiter. »Hast du eigentlich jemals mit einer Frau geschlafen? Interessiert dich das gar nicht? Und was für ein Verhältnis hast du zu deiner Prostata? Stimuliert dich das? Ich meine, bist du schon mal gekommen, weil dich jemand gefickt hat? Könntest du dir rein theoretisch auch vorstellen, von einer Frau penetriert zu werden?« Ich antwortete so gut ich konnte, bis es mir so dermaßen den Magen umdrehte, dass ich unvermittelt stehen blieb. »Alles gut?« fragte Sue. Mir blieb die Luft weg. Mein Mund war wie ausgetrocknet. Kurz wurde mir schwarz vor Augen. »Hörst du mich?« fragte Sue. Ich versuchte, mich zu setzen. Konnte nicht. Sie stützte mich, noch so ein Stoß, wie kurze Blitze. Dann ging es wieder. Sue fing an, Erstdiagnosen zu stellen, als wäre ich eine Medizinprüfung, die sie zu bestehen hatte, und schlug schließlich vor, ich solle mir doch einen oder mehrere Finger so tief wie möglich in den Hals stecken. Ich drehte mich von ihr weg, lehnte mich gegen eine Hauswand, ein langer Spuckefaden hing mir aus dem Mund und wurde immer länger. In meinem Bauch rumorte es heftiger. Ich schloss die Augen und sah mich selbst in einem zähflüssigen Brei aus Baguette, Camembert, Kaffee, Couscous, Gin, Pistazien, Macaron versinken, der mich warm umschloss und langsam verschluckte. Alles begann sich zu drehen. Ich riss die Augen auf, musste aufstoßen, spuckte ein erbärmliches Häufchen Speichel aus, drehte mich zu Sue, die ihre Hand auf meine Schulter gelegt hatte, und erklärte ihr in für mich erstaunlich direktem Ton, dass ich so schnell wie möglich eine Kloschüssel bräuchte. Für den restlichen Nachhauseweg benötigten wir allerdings eine halbe Ewigkeit, nicht nur, weil ich nur sehr langsam gehen konnte, sondern auch, weil Sue mich bis zur Haustür dafür auslachte, dass ich mich seit meiner Ankunft nicht getraut hätte, ihr Klo zu benutzen. Sues Badezimmer war kaum größer als ein Pappkarton, auch die Wände wirkten nicht dicker. Als sie mich nach einer Weile von draußen fragte, ob alles okay sei, klang es, als stünde sie direkt vor mir, was sie ja gewissermaßen auch tat. Egal, ob sie in die Küche ging oder ins Schlafzimmer, mit einem Fuß stand sie eigentlich immer vor der Badezimmertür. »Kannst du Musik anmachen?« rief ich von drin. »Entspannungsmusik?« fragte Sue in normaler Lautstärke. »Irgendeine Musik!« Nach gut 20 Minuten Air und Björk laut aufgedreht, entriegelte ich die Tür. Sue lag auf dem Bett, ich legte mich zu ihr, dicht neben sie, rollte mich zusammen, sie kraulte mir den Kopf, machte die Musik leiser. »Kannst du mal meine Stirn fühlen?« fragte ich. »Ist die warm?«
Sue beugte sich über mich, legte ihre Stirn an meine.
»Vielleicht ein bisschen«,
sagte sie. Ich schloss die Augen, schlief nach wenigen Atemzügen ein und wachte erst wieder auf, als es schon dunkel war. Verpennt setzte ich mich an den Küchentisch.
»Geht's dir besser?«,
fragte Sue und holte eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank. Kopfschmerzen hatte ich, noch immer war mir etwas übel.
»Mir geht's super«,
sagte ich. Sue öffnete die Weinflasche und schenkte uns ein, zündete eine Kerze an, dann eine Zigarette, die wir uns teilten, am offenen Küchenfenster, rote Gauloise. Beim ersten Zug ekelte ich mich, dann ging es. Irgendwann leuchtete Sues Handy auf, die Boys schickten ein Selfie, auf dem einer von beiden mit dem Kopf am nackten Hintern des anderen lehnte. Es war ein ausgesprochen schöner Hintern. Sie schrieben, dass sie später noch rausgehen würden, zu einer Party in einem Park. Dass wir doch auch kommen sollten, absolument, und Sue beschloss, dass wir noch hingehen würden, ohne mich gefragt zu haben. Sie leerte ihr Glas, drehte die Musik lauter und sang mit. »I'm in love with your brother«, zog sich bis auf BH und Unterhose aus und ganz in Schwarz wieder an. Vor dem Spiegel im Badezimmer malte sie zuerst sich, dann auch mir einen Lidstrich, gab mir einen Kuss auf die Wange, ich, noch immer im Jeanshemd, sprühte mich mit ihrem Parfum ein. Eine Viertelstunde später saßen wir in einem Bus, nicht ahnend, dass es der falsche war. Bis Sue es bemerkte, waren wir ungefähr am anderen Ende der Stadt angelangt. Wir stiegen aus, warteten auf den Bus in die Gegenrichtung, der sich aber Zeit ließ. Sue fluchte leise, mittlerweile war es kalt geworden. Eine knappe Stunde, nachdem wir aufgebrochen waren, standen wir schließlich wieder dort, wo unsere Reise begonnen hatte, gerade mal zwei Straßen von Sues Wohnung entfernt. Am liebsten hätte ich vorgeschlagen, wieder nach Hause zu gehen. Doch Sue studierte bereits die Fahrpläne, lief weiter Richtung Kreuzung und ich hinterher. An der Ampel hielt ein Taxi, Sue klopfte gegen die Scheibe. Wir stiegen ein und rasten ein weiteres Mal quer durch die Stadt. Als wir endlich den Park erreichten, der an einer verlassenen Seitenstraße lag, waren wir wieder so gut wie nüchtern. Es fühlte sich an wie mitten in der Nacht. Wir waren nicht einmal sicher, ob es sich um den richtigen Park handelte, weil nichts auf eine Party hindeutete. In unregelmäßigen Abständen ragten alte Laternen empor, die schummriges Licht auf den Kiesweg warfen. Sue griff nach meiner Hand. Noch einmal überlegte ich vorzuschlagen, lieber umzukehren. Doch nach wenigen weiteren Metern war Musik zu hören. Zuerst leise, dann mit jedem Schritt lauter, bis wir den alten, beleuchteten Pavillon entdeckten, der zur Party-Location umfunktioniert worden war. Noch draußen teilten wir Sues letzte Zigarette, beobachteten durch die beschlagenen Scheiben das Treiben im Innern. Gerade wollten wir reingehen, da blickte Sue auf ihr Handy. Die Boys hatten geschrieben, diesmal ohne Selfie. Sie seien jetzt doch zu müde und würden es heute nicht mehr schaffen.
»Ist doch egal«, sagte Sue und lächelte mich an.
Drinnen lief La Isla Bonita. Wir warfen unsere Jacken in eine Ecke. Wieder nahm Sue mich an die Hand. Der Pavillon bestand nur aus Theke, DJ-Pult und Tanzfläche. Wir quetschten uns an feuchten T-Shirt-Rücken vorbei. Sue verschwand Richtung Bar. Ich sah mich um. Mein Blick blieb an einem Mann hängen, der zu mir schaute, mit dunklen Haaren und 7-Tage-Bart. Mitte 30, kariertes Hemd, nur ein paar Meter entfernt. Ich drehte mich nach Sue um und stand direkt vor einem anderen, jünger, aber größer als ich, mit schulterlangem Haar. Wie ich trug er ein Jeanshemd. Ich versuchte zu lächeln, er erwiderte meinen Blick, da musste ich wegschauen. Mir war klar, dass ich niemanden ansprechen würde, schon gar nicht auf Französisch. Sue kam mit zwei vollen Gläsern zurück, Gin Tonic. Ich nahm gleich mehrere große Schlucke. Sie fing an zu tanzen und ich nickte und bewegte mich immerhin irgendwie zur Musik. Zwischendurch suchte ich den Blick des Jeanshemd-Boys, doch er war nicht mehr hinter mir. Noch einmal drehte ich mich um, suchte die tanzende Menge nach ihm ab, konnte ihn aber nirgends entdecken. Wieder fing der Mann im Karohemd meinen Blick ein, wieder schaute er mich direkt an. Sue bemerkte es sofort, zwinkerte mir zu. Ich versuchte, ihn bestmöglich zu ignorieren und einfach zu tanzen, doch als ich mich ein weiteres Mal nach dem Boy im Jeanshemd umsehen wollte, tanzte der Karohemd-Typ direkt neben mir. Sue zog mich an sich, woraufhin er noch näher kam. Ich spürte eine Hand an meiner Schulter, dann Sues Lippen auf meinen, als schlagartig die Musik stoppte und das Licht anging. Sue und ich schauten uns an, und der Mann, der im Hellen ein paar Jahre älter aussah, erklärte, dass heute Sonntag sei, die Party war vorbei. Wir tranken aus. Knapp 15 Minuten, nachdem wir den Pavillon betreten hatten, verließen wir ihn wieder. Draußen stellte der Unbekannte sich als Adrien vor, Sue mich als Bastian, und ich sagte, »Je m'appelle Sébastien et je ne parle pas français.« Adrien erklärte wiederum auf Französisch, dass sein Englisch miserabel sei. Ungefragt verteilte er Zigaretten, blaue Gauloises, die mir zu stark waren. Ich rauchte trotzdem eine, während wir zwischen weiteren Partygästen den Weg zurück durch den Park nahmen, der um Mitternacht schloss.
Das war die Kostprobe zu Stefan Hornbachs Roman »Den Hund überleben«, erschienen 2021 im Hansa Verlag, 22 Euro. Sie hörten Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.